Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Am Wochenende fand in Jerez das erste Europarennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 statt. Es gab überraschende Sieger, es gab schlechte Nachrichten aus deutscher Sicht, es gab gute Nachrichten aus deutscher Sicht und es gab insgesamt sehr, sehr viele großartige Geschichten mal wieder um ein spannendes Rennwochenende im Motorrad-WM-Zirkus. Und darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Frenschke von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Sebastian.
Ja, servus, ich grüße dich und alle Fans.
Sebastian, das Rennen in Jerez, ich hatte am Donnerstag mit Gerald Dierenbeck schon gesprochen, der hatte gesagt, er freut sich total auf das Rennwochenende in Jerez, weil erstens ein Traditionsrennen, zweitens eine Traditionsstrecke und drittens endlich Europa. Hat das Wochenende insgesamt die Erwartungen erfüllt, aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, das Wochenende hat die Erwartungen übertroffen, wie die Wochenenden davor auch schon. Und was mich am meisten überraschte, war, dass alle Experten meinten, dass ab Jerez sich etwas normalisiert, die ganze Situation. Weil die ersten drei Rennen der Saison sind immer ein bisschen speziell, sage ich mal. Die Strecken sind speziell, die Umstände sind speziell. Dieses Jahr waren die Wetterbedingungen gerade bei den ersten beiden Rennen extrem chaotisch. Und in Jerez sollte es alles normal werden. Eine normale europäische Strecke, die jeder Fahrer gut kennt, weil schon oft getestet wurde, weil seit Jahren gefahren wird. Und dann kam dann doch so eine große Liste an Überraschungen im Rennen. Tja, also ich bin sehr überrascht, wie das Wochenende ausging.
Ja. Kommen wir mal auf das MotoGP-Rennen zu sprechen. Dort gab es einen Doppelsieg von Honda. Dani Pedrosa vor Marc Marquez. Dani Pedrosa hatte schon die Pole-Position eingenommen und hat dann Start-Ziel-Sieg hingelegt. Das Wochenende war perfekt für Dani Pedrosa. So richtig viel zu kritisieren gibt es da nicht anscheinend, oder?
Genau, es war ein typischer Pedrosa-Sieg. Man hat ihn ja nicht so im Kopf, dass er ein Rennen von hinten aufrollt und dann sich Kämpfe liefert. Meist ist es ja so, dass er dann vorne wegfährt und das Ganze dominiert. Das hat er das ganze Wochenende getan. Die Bedingungen waren perfekt. Und wenn bei Dani Pedrosa die Bedingungen stimmen, dann ist er ein verschwertes Schlagen. Das muss man einfach gestehen.
Ja. Ist er denn, also er ist anscheinend dann der von vorne wegfahrer. Gab es denn in irgendeiner Weise mal für ihn kritische Situationen während des Rennens? Weil es macht auf mich den Eindruck, 6 Sekunden Vorsprung, dass er das wirklich von Anfang bis zum Ende im Griff hatte.
Ja, also er ist von der Pole Position gestartet, hatte wie immer einen guten Start, weil er auch der leichteste Fahrer im Feld ist. Und konnte dann in den ersten Runden eine Lücke rausfahren und hat die dann nur noch verwaltet. Also das waren so immer zwischen 1,5 und 2 Sekunden. Und das hat ihm gereicht. Und da er wusste, dass das Rennen über die Reifen entschieden wird, hat er den Vorsprung einfach kontrolliert. Und als der Marquez auf Platz 2 war, hat er halt nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber ja, es hat dann einfach gereicht. Und hinten raus hat der Marquez natürlich sich auch eingestanden und hat dann Pedrosa ziehen lassen, hat die 20 Punkte mitgenommen.
Marc Marquez war auf den härteren Hinterreifen unterwegs oder auf dem härteren Hinterreifen. Was haben die Reifen für einen Ausschlag gegeben bei diesem Rennen? Was macht Jerez so spannend für die Reifenauswahl?
Das große Problem für alle Fahrer war, dass das Wetter sich übers Wochenende extrem änderte. Also am Freitag war es ja feucht, dann am Samstag war es besser und so warm wie es im Rennen war, war es das ganze Wochenende noch nicht. Das heißt, die Teams mussten sich im Warm-up am Vormittag, was bei, ich glaube, 20 Grad kühleren Bedingungen asphaltmäßig stattfand, so irgendwie grob fürs Rennen vorbereiten, was den einen besser gelang, den anderen schlechter. Und bei den Reifen war es halt auch eine große Lotterie. Also es waren viele mit den weicheren Reifen besser unterwegs als mit den härteren. Das ist ja ein ganz großes Puzzlestück, was da zusammenpassen muss. Und beim Dani Pedrosa hat es halt am besten zusammengepasst. Und im Gegensatz zu den Yamahas, da hat es halt überhaupt nicht gepasst.
Mhm. Du sprichst die Yamahas an. Juan Zarco auf Platz 4 war der beste Yamaha-Fahrer. Maverick Vinales auf Platz 6. Dann auch auf der Yamaha. Und Jonas Folger dann auf Platz 8. Über Jonas Folger sprechen wir gleich noch. Was hat die Yamahas so hinten nach hinten gedrückt? Weil es ist ja schon ein Rennen gewesen, was so ein bisschen die die Platzierung aus den ersten drei Rennen so ein bisschen durcheinander geschüttelt hat. Maverick Vinales relativ weit hinten auf Platz 6. Wir sprechen gleich noch über Valentino Rossi auf Platz 10. Was war da so typisch? Haben die sich dann tatsächlich quasi verwachst dann in diesem Warm-up?
Die Leistung der Yamahas zu analysieren ist nicht ganz einfach. Ich versuche das mal ein bisschen zu vereinfachen.
Ja.
Da spielen mehrere Faktoren mit rein, denke ich. Ein Faktor ist dieses 2017 Motorrad, was Yamaha gefühlt noch nicht ganz so im Griff hat, wie es 2016er. Wir erinnern uns, im letzten Jahr hat Valentino Rossi bei ähnlichen Bedingungen souveränen Sieg geholt. Es war warm, die Fahrer hatten große Probleme mit dem Michelin-Reifen, was ja dieses Jahr wieder das entscheidende Thema war. Und Valentino Rossi hat das Rennen souverän gewonnen. Und dieses Jahr waren die Bedingungen ähnlich schlecht, aber die Yamahas kamen überhaupt nicht zurecht. Und ein Faktor dafür ist einfach, dass dieses 2017er Motorrad, ich glaube, bei der Abstimmung, die wissen noch nicht ganz, was sie machen müssen, wenn sie nicht davor viel Zeit zum Testen hatten. Und Johann Sarko fuhr das 2016er Motorrad, mit dem Rossi letztes Jahr gewonnen hat.
Ja.
Und das funktionierte deutlich besser.
Ja. Also die Yamaha ist mit großen Problemen an diesem MotoGP-Wochenende. Ich habe ihn gerade erwähnt, Valentino Rossi auf Platz 10. Der hatte in den ersten drei Rennen durchaus sehr, sehr starke Leistungen vollbracht und möchte ja unbedingt seinen 10. Weltmeistertitel dann jetzt einfahren. Er kam überhaupt nicht mit der Strecke zurecht, hatte man das Gefühl.
Genau. Also vor der Saison hätte man wahrscheinlich gesagt, von den ersten vier Strecken ist Jerez die Strecke, auf der er am stärksten ist. Dann kam er gestärkt mit der WM-Führung zu seiner Lieblingsstrecke, auf der er der Fahrer ist, der die meisten MotoGP-Rennen gewinnen konnte bisher. Und dann kann er das ganze Wochenende über weder im Training noch im Qualifying noch im Rennen irgendein Zeichen setzen und wird dann am Ende durchgereicht und sammelt ein paar wichtige Punkte noch für die WM, also ist nicht gestürzt, was aber auch auf Messers Schneide war.
Hm. Jonas Folger hat ihn sogar noch überholt. Er hat dann hinterher noch bei Eurosport gesagt, dass das ein ziemlich großer Erfolg für ihn war, beziehungsweise ein ziemlich gutes Gefühl. Ihr habt das ja auch bei euch in der Nachlese auf motorsporttotal.com noch mit rausgefahren. Wie bewertest du seine Leistung? Platz 8 am Ende mit seiner Yamaha.
Also die Leistung von Jonas Folger muss man wieder als sehr solide Leistung einstufen. Auch für ihn des Jahres eine der stärksten Strecken. Was natürlich die ganze Sache von Jonas extrem erschwert ist die starke Leistung des Teamkollegen. Auch wenn viele kritisieren, dass nicht ständig der Teamkollege als Vergleich herangezogen werden muss, aber im Profisport ist es einfach so, dass man sich mit dem messen muss, der das gleiche Material hat. Und da sieht's für Jonas natürlich ein bisschen bitter aus. Andererseits kann man auch sagen, er ist alle Rennen bisher ins Ziel gefahren, 3 von 4 in den Top 10. Das ist, denke ich mal, mehr als man erwarten konnte vor der Saison. Aber das Problem ist einfach nur der starke Teamkollege.
Hm. Es gab noch ein paar prominente Ausfälle, unter anderem Iannone oder Cal Crutchlow oder auch Espargaro. Woran lag es bei den dreien? Cal Crutchlow, da hattet ihr noch im Vorbericht darüber geschrieben, dass er unbedingt aufs Treppchen möchte jetzt in Jerez. Woran hat es da gehapert bei den drei Ausfällen, vor allen Dingen auch bei Crutchlow?
Ich denke, auch hier kann man wieder die Reifen verantwortlich machen, weil es jetzt so ein ganz, ganz schmaler Grat ist in Jerez bei den Bedingungen mit den Michelin-Reifen. Da entscheidet eine Kurve einfach mal ein bisschen übers Limit und schon ist man weg, weil das Ganze so schmierig sich angefühlt haben muss, dass es für die Fahrer schwierig war, da das Limit wirklich zu erkennen. Und da die MotoGP-Piloten ja ständig am Limit sind, ist es natürlich naheliegend, dass es dann auch mal übertrieben wird.
Hm. Und Iannone auch ein Reifenproblem?
Bei Andrea Iannone, muss man sagen, er musste sich ja übers Q1 ins Q2 qualifizieren, das gelang ihm und dann ist er sogar in die zweite Reihe gefahren, hatte einen extrem starken Start und war am Anfang Verfolger der Hondas, wurde dann auch durchgereicht. Ich glaube, das wollte er sich nicht ganz so anerkennen lassen und hat es halt dann einfach übertrieben. Also ein typischer Iannone-Sturz ohne irgendeinen besonderen Einfluss.
Hm. Was lustig ist jetzt die Fahrerwertung. Valentino Rossi mit einem eher schwachen Rennen, aber er führt jetzt in der Fahrerwertung mit 62 Punkten vor Maverick Vinales, Marc Marquez und Dani Pedrosa. Valentino Rossi auf Platz 1, man fühlt sich glatt ins Jahr 2005 oder 2006 zurückbeordert.
Ja, also es geht extrem eng zu. Aus dem Dreikampf, den sie jetzt nach den ersten drei Rennen, der sich abzeichnete, wurde jetzt ein Vierkampf zwischen den Honda und Yamaha Werkspiloten. Dahinter Andrea Dovizioso schon leicht abgeschlagen. Ja, es wird eine spannende Saison. Jetzt kommen die ganzen Traditionsrennen in Europa, bei denen alle Piloten stark sind. Ja, schwer abzuschätzen, wer da jetzt der Favorit ist.
Wer macht denn auf dich nach 4 Rennen so ein bisschen den besten Eindruck von denen da vorne?
Also das Potenzial, am Tag der Tage einen Sieg einzufahren, das haben viele Fahrer. Wenn man mich jetzt fragen würde, wer Weltmeister wird, dann würde ich mein Geld auf Marc Marquez setzen. Das hätte ich auch schon vor dem Saisonstart, weil er einfach im Vergleich zu Maverick Vinales, den ich jetzt vom Tempo her am ähnlich besten mit einschätze, einfach die Erfahrung hat, wie es ist, um einen MotoGP-Titel zu kämpfen. Und bei Yamaha, die Probleme dann 2017 der Motorrädern, keine Ahnung, wann die in den Griff bekommen werden. Heute ist ja noch ein Testtag in Jerez. Muss man aus Yamaha sich die Daumen drücken, dass sie da noch finden, woran es liegt. Und ja, Ducati hat sich jetzt am Podium zurückgemeldet mit Lorenzo nach dem enttäuschenden Wochenende ein bisschen in Austin, wo man sie deutlich höher eingeschätzt hat. Da haben sie jetzt wieder bewiesen, dass sie vorne mitfahren können, aber auf die Saison hingesehen, denke ich, dass sie da überhaupt keine Rolle auf den Titel mitspielen. Ja, also ich würde mein Geld auf Marquez setzen.
Wir werden es sehen. Marc Marquez, der Favorit im Moment für Sebastian Frenschke von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Der ist Zweiter geworden. Sein kleiner Bruder hat die das Moto2-Rennen gewonnen auf der Kalix. Alex Marquez gewinnt mit 3 Sekunden vor Bagnaia. Und holt damit den Sieg und hat quasi da gestern vorgelegt für Marc Marquez, der dann nur auf Platz 2 einfahren konnte. Wie ist das Rennen verlaufen in der Moto2 gestern?
Ja, das war etwas überraschend, denn Morbidelli nach 3 Siegen wirkte er etwas wie unantastbar, als ob ihm alles gelingt und dann verschenkt er einen möglichen Sieg oder ein sicheres Podium durch einen Fahrfehler und macht die Bühne frei für Alex Marquez, der das Rennen einfach bloß noch nach Hause fahren musste und in dominanter Form gewann. Ja, das hat die WM wieder ein bisschen spannend gemacht. Also Morbidelli kam ja mit der Maximalpunktezahl von 75 Zählern zum vierten Rennen. Und Lüthi konnte trotz eines enttäuschenden Wochenendes den Rückstand verringern. Also hat 8 Punkte gesammelt und liegt jetzt bloß noch 11 Zähler zurück. Und dahinter scheint die KTM von Oliveira, der sein zweites Podium der Saison einfuhr mit dem brandneuen Motorrad, was auch echt stark einzuschätzen ist. Ja, schwierig zu sagen, wer da in Zukunft die Nase vorn hat, aber ich denke mal, nach wie vor wird Morbidelli derjenige sein, den es zu schlagen gilt.
Also ist der Ausfall von Franco Morbidelli nur ein Schönheitsfehler gewesen an diesem Wochenende, deiner Meinung nach?
Ja, wie gesagt, der schmale Grat in Jerez trifft auch auf die Moto 2 zu und ich denke mal, ab Le Mans wird man trotzdem wieder mit ihm rechnen dürfen. Also die beiden Mark VDS-Piloten sind zurzeit wie ein bisschen in der eigenen Liga. Und wenn Alex Marquez noch die Konstanz findet, die er in seinem Moto 3 WM-Jahr hatte, dann muss man auch ihn auf jeden Fall zu den WM-Kandidaten zählen.
Die beiden deutschen Fahrer, Sandro Cortese und Marcel Schröter, waren auch angetreten. Sandro Cortese in Runde 16 ausgefallen und Marcel Schröter auf Platz 6 am Ende eingefahren. Deine Meinung zu den beiden Fahrern? Was ist bei Sandro Cortese passiert?
Ja, bei Sandro Cortese wird die Luft langsam dünn, würde ich sagen. Also spätestens in diesem Jahr musste er sich steigern. Und wenn ich jetzt mal so die in eine Zwischenbilanz ziehe nach den ersten 4 Rennen, da ist einfach bloß ein Punkteergebnis. Und das ist natürlich deutlich zu wenig, gerade mit der ganzen Erfahrung. Und ja, im Vergleich zu Teamkollege Marcel Schröter, der ein super Rennen, also bisher das beste Saisonergebnis mit der Sutter erzielt hat, kann man nicht hoch genug loben. Und er hat natürlich einen Schritt gemacht in Richtung Top 10. Aber wie es bei Sandro Cortese weitergeht, ja, ist schwierig. Also ich hoffe, dass sein Selbstbewusstsein nicht noch weiter angeschlagen wurde, dass er ab Le Mans wieder angreifen kann. Aber ja, so langsam müssen dann Ergebnisse kommen, wenn er nächstes Jahr auch noch in der Moto 2 WM fahren möchte.
Sandro Cortese also ausgefallen, Marcel Schröter auf Platz 6 mit seinem besten Saisonergebnis, mit einem Rennen, womit er wahrscheinlich rundum zufrieden sein wird. Das ist die Moto 2 gewesen. In der Moto 3 müssen wir als erstes, bevor wir das Rennen besprechen, über Philipp Oettl sprechen. Der hat sich im Qualifying auf die Nase gelegt und ist dabei tatsächlich nicht glimpflich davongekommen. Dreifacher Schlüsselbeinbruch bei ihm. Was ist da passiert, Sebastian?
Ja, das ist natürlich nach dem extrem positiven Saisonauftakt für Philipp Oettl ein krasser Rückschlag. Man konnte auch von ihm in Jerez viel erwarten, aber das Rennwochenende war quasi schon vorbei, bevor er in den Start gerollt ist. Ja, große Enttäuschung bei Oettl und tja, ich weiß nicht genau, wann er zurückkommt, aber ja, für den Start in die Saison war das natürlich ein heftiger Rückschlag.
Er sollte gestern noch operiert werden in Salzburg. Neben dem dreifachen Bruch des linken Schlüsselbeins hat man noch einen Riss im linken Schulterblatt festgestellt. Also tatsächlich eine schwerwiegende Verletzung. Ich meine, Schulter ist ja nun nicht unbedingt ein Körperteil, der wenig belastet wird beim Motorradfahren, oder?
Ja, das ist die klassische Motorradfahrerverletzung, Schlüsselbeinbruch. Mhm. Ich glaube, da in einem Spielfeld gibt es keinen Fahrer, der noch keinen Schlüsselbeinbruch hatte. Ja, wie gesagt, Fragezeichen jetzt, wann er wiederkommt und wie stark er wiederkommt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr an seinem Selbstvertrauen genagt hat, dieser Sturz, weil bisher war er extrem stark unterwegs in dieser Saison, hatte schon gute Chancen auf Top-3-Ergebnisse und spätestens in Europa hat man dann vielleicht auch größere Hoffnung haben dürfen, dass es mal klappt. Ja, und jetzt dieser Rückschlag ist extrem bitter.
Das Rennen der Moto3 war mal wieder äußerst spektakulär. Auf der letzten Runde hat sich Aaron Canet den Sieg geholt, seinen ersten Moto3-Sieg vor Romano Fenati und Juan Mir. Moto3 ist tatsächlich immer das komplette Spektakel, oder?
Ja, total. Vor allem Canet, du hast schon gesagt, der erste Sieg für ihn. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Jahrestest, den er mehr oder weniger dominiert hat und dann ein bisschen durchwachsenen Saisonstart gehabt hat. In Austin ist er gestürzt, in Führung liegend, war der große Favorit und trotz dieses Rückschlags konnte er jetzt sich in Jerez rückmelden, also super Leistung. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Romano Fenati nach einem erneut starken Rennen dann in der letzten Kurve die Tür so weit offen gelassen hat, dass da theoretisch noch ein ganzer Bus durchgepasst hätte. Also er hat den sicheren Sieg eigentlich verschenkt. Etwas überraschend und WM-Leader John Mir erneut auf dem Podium. Und ja, weiterhin der Favorit auf den Titel, würde ich sagen.
Ja, John Mir, wie gesagt, auf dem Podium mit der Honda. Dreifach Sieg für Honda hier in der Moto3. Sebastian, wie geht's jetzt weiter? Es wird in zwei Wochen geht es weiter in Le Mans. Gibt es dazwischen noch in irgendeiner Weise Tests? Können die Teams da noch ein bisschen an den Maschinen arbeiten? Oder ist das jetzt erstmal eine Ruhephase in den nächsten zwei Wochen?
Nee, also die Augen sind auf den Montagstest heute in Jerez gerichtet, an dem natürlich vor allem diejenigen Fahrer und Teams, die gestern kein so gutes Rennwochenende hatten, dass sie nochmal nachlegen können und die Fehler suchen können, bevor es nach Le Mans geht, was im Vergleich zu Jerez wieder eine komplett andere Strecke ist. Also während Jerez relativ flüssig ist, ist Le Mans eine Stop-and-Go-Strecke, die vor allem den Ducatis besser liegen sollte. Und da muss man auf jeden Fall Lorenzo im Auge behalten, der auf der Nicht-Ducati-Strecke in Jerez sehr gut war und in Jerez dann, in Le Mans dann, denke ich mal, bessere Chancen hat, noch weiter vorne zu landen.
Ein spektakuläres Wochenende in Jerez ist zu Ende gegangen. Die MotoGP, Moto2 und Moto3 reist jetzt nach Le Mans weiter. Das war Sebastian Frenschke mit seinem Überblick über die Rennen. Sebastian Frenschke ist bei unserem Motorsport Kooperationspartner motorsporttotal.com beschäftigt und da solltet ihr dringend vorbeischauen auf der Seite. Da bekommt ihr täglich die neuesten Informationen zu MotoGP, Moto2 und Moto3. Danke, Sebastian.
Gern.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.